Kleines Teil, große Wirkung. Der Radprofi Matej Moric vom Team Bahrain Victorious hat im März den Klassiker Mailand-Sanremo oder Milan-Sanremo, wie man auch sagt, gewonnen. Und das Rennen, das auch Primavera oder Fahrt in den Frühling genannt wird, ist in diesem Jahr 293 Kilometer lang gewesen und hat ein relativ flaches Profil. Doch kurz vor der Zieleinfahrt ist der legendäre Poggio zu bewältigen. Ein knackiger Anstieg mit darauf folgender kurvenreicher Abfahrt. Und danach ist man so gut wie im Ziel.
Und Matej Moric hat genau in dieser Abfahrt die entscheidenden Meter auf seine Konkurrenten gut gemacht und er hat dabei ein Teil eingesetzt, das man bisher vor allem aus dem Mountainbike-Bereich kennt. Eine absenkbare Sattelstütze. Wie so eine Sattelstütze funktioniert, was sie am Straßenrad bringt und was der Weltradsportverband UCI damit zu tun hat, all das müssen wir mit Jens Klötzer, unserem Technikfuchs vom Tourmagazin, besprechen. Und zum Glück ist er auch hier im Studio. Hallo Jens.
Hallo Detektor.
Und wir müssen noch kleine Hintergrundinformationen geben. Wir haben uns entschieden, das Studiofenster offen zu lassen, falls also hier Vogelgezwitscher zu hören ist. Das ist echt.
Also wer ganz genau hinhört, finde ich, kann es tatsächlich auch hören.
Ja, vielleicht.
Mit guten Kopfhörern. Und es geht ja auch um Frühling.
Vielleicht hört auch jemand einen Nutria paddeln oder so.
Das könnte sein.
Genau, ja. Aber eigentlich wollten wir ja über was anderes sprechen. Jens, wenn dir jemand vorher gesagt hätte, Mailand Sanremo wird mit einer absenkbaren Sattelstütze gewonnen, was hättest du gesagt?
Wow. Einfach nur. Also das ist ja schon ziemlich unerwartet einfach, weil dieses Teil im Straßenradsport bisher ja fast überhaupt nicht vertreten war und naja, die als konservativ bekannten Fahrer ja da schon Berührungsängste haben und deswegen wäre ich schon sehr erstaunt gewesen. Ja.
War es unvorstellbar?
Nee, das natürlich nicht. Wird immer mal wieder probiert, sich einen Vorteil zu verschaffen, technisch oder irgendwie mit anderen Mitteln und ja, da hat es einer geschafft.
Dann gehen wir vielleicht mal ein bisschen tiefer rein. Was ist das überhaupt für ein Teil, absenkbare Sattelstütze?
Ja, genau wie es schon das Wort sagt, das ist eine Sattelstütze, auf der der Sattel festgeschraubt ist, die lässt sich absenken. Also die Sitzhöhe lässt sich damit quasi verändern. Man muss sich das technisch vorstellen wie einen Bürostuhl im Grunde. Das ist also ein Rohr im Rohr und mit so einer Gasdruckfeder drin und man betätigt irgendeinen gearteten Knopf oder Hebel oder sonst irgendwas und dann fährt das Ding runter um einen bestimmten Betrag und wenn man aufsteht und den Knopf nochmal betätigt, dann schnipst es wieder hoch.
Also es ist nicht ein Schnellspanner, den ich dann hier irgendwie da während der Fahrt irgendwie bediene.
Nee, genau, sie fährt durch das Eigengewicht runter. Wenn ich drauf sitzen bleibe und den Knopf ziehe, dann sitze ich dann auf einen Schlag ein paar Zentimeter tiefer.
Das, was du meinst mit dem Schnellspanner, ist eine Hightride, ne? Alle Mountainbike-Geschichtsaficionados wissen das. Ganz früher ging das nämlich mal, genau, Breezer Hightride. Joe Brees, der hat viele Sachen erfunden. Egal, wir schweifen schon wieder ab. Also, wir wissen, eine versenkbare Stütze, ein Rohr, das sich in ein anderes Rohr schiebt. An Mohorics Rad ließ sich der Sattel damit um 60 Millimeter absenken. Welchen Effekt hat sowas im Einsatz?
Also wenn ich tiefer sitze, hat es mehrere Effekte. Einmal bin ich aerodynamischer, ja, meine Frontfläche wird kleiner dadurch und dadurch wäre ich einfach schneller. Und der nächste Effekt ist, der Schwerpunkt wird auch tiefer und dadurch habe ich eine viel bessere Kontrolle über das Rad. Also ich kann schneller Kurven fahren, ich brauche nicht so eine große Schräglage, um mit einer bestimmten Geschwindigkeit durch die Kurve zu fahren und die Radbeherrschung wird einfach besser und ich kann auch besser bremsen. Also das Überschlagsgefühl ist weniger, es liegt mehr Gewicht auf dem Hinterrad und dadurch kann ich viel schärfere Bremsmanöver durchführen. Ja.
Also es hat tatsächlich auch was mit Physik zu tun.
Absolut, ja.
Und jetzt kommt einem ja aber, wenn man das so hört, 6 Zentimeter, es kommt einem vielleicht gar nicht so viel vor. Also vielleicht kommt es Leuten viel vor, die ganz viel an ihrem Sattel verstellen und irgendwie auf 2 Millimeter, auf 1 Millimeter ihre Sitzposition einstellen. Aber so normalerweise, wenn man ein Rad die Sitzhöhe einstellt, manchmal sieht man Leute, die merken vielleicht auch selbst gar nicht diesen Unterschied. Also sind diese 60 Millimeter, die das absenken konnte, sind die wirklich so entscheidend?
In diesem Fall ja. Also klar, die Leistungsdichte ist natürlich wahnsinnig groß da vorne im Feld. Die können alle ungefähr gleich schnell fahren. Ja, gerade wenn es da irgendwie um Sekunden oder um wenige Meter geht, in die man seine Konkurrenten aus dem Windschatten abschütteln kann, dann können diese durchaus entscheidend sein. Also der kann halt, weiß ich nicht, vielleicht mit 0,4 km/h schneller durch die Kurve fahren, aber die machen es dann halt aus, dass er ein paar Meter zwischen sich und seine Verfolger bringt.
Also du glaubst schon, dass es wirklich einen entscheidenden Effekt gehabt hat?
Es wäre zumindest plausibel, sagen wir. Und er sagt es ja auch selbst und es war wohl ein lange vorgeplanter Sieg, den man auch sich lange so überlegt hat und ja, deswegen glaube ich da schon dran.
Die Maßeinheit für gute Rennräder, die war ja bis vor einer gewissen Zeit das Gewicht, ne? Also umso leichter, desto besser. Und jetzt haben wir hier ein Bauteil, was ja mehr wiegt. Du hast schon die Gasdruckfeder erwähnt und den Zug und den Hebel. Wie ist der Gewichtsunterschied zu einer klassischen Sattelstütze?
Der Gewichtsunterschied ist ja immerhin irgendwie so 150 oder 200 Gramm mehr, die da am Rad sind. Und es kommt ja schon ein bisschen aufs Rennen an, ob das Gewicht so eine tragende Rolle spielt oder nicht. Also viele Rennen werden halt bergauf entschieden. Man denkt jetzt an die großen Tour de France-Etappen, wo es lange Anstiege gibt, wo man dann mit ein bisschen weniger Gewicht auch große Abstände rausholen kann. Aber bei diesem Rennen ist es halt besonders, und das haben besonders auch die letzten Jahre gezeigt, dass dort eben das Rennen oft nicht mehr am Anstieg zum Poggio entschieden wird, weil alle ziemlich gleich stark sind und eben sehr darauf aufpassen, dass sie mit in die vordere Sprintgruppe mit reinkommen, sondern das ein oder andere Rennen in der Abfahrt entschieden wird. Also der am schnellsten, am verwegensten abfährt, dort eben noch entscheidende Meter rausholen kann und dann auf den kurzen Stück, dass es dann noch flach ins Ziel geht, das zum Sieg noch halten kann.
Was ich faszinierend finde, du hast schon gesagt, Moritz hat selber gesagt, dass sie sich lange darauf vorbereitet haben und dass das durchaus so geplant war. Und er hat wohl tatsächlich, zumindest erzählt man sich das so, den Konkurrenten auch vor dem Rennen dieses Ding schon gezeigt. Und die haben das wohl nicht so ernst genommen, teilweise wohl auch drüber gelacht. Ist schon auch ein bisschen skurril, ne?
Das ist ein bisschen skurril und ja, schon auch so ein bisschen ein Psychospielchen, ne? Also da hat er schon mit seinen Konkurrenten so ein bisschen gespielt. Man liest auch, dass er im Rennen mit Absicht so an den Favoriten vorbeigefahren ist und die James-Bond-Melodie gepfiffen hat, um sie darauf hinzuweisen, dass sie keine Chance haben, wenn sie ihm versuchen, in der Abfahrt des Poggio zu folgen.
Weil Q ihm noch was eingebaut hat ins Rad.
Ja. Sozusagen, ja.
Jetzt machen für mich erst Sachen Sinn. Also das mit James Bond hatte ich noch nicht gehört. Ich hatte aber dieses eine Video gesehen, das die Abfahrt zusammenfasst. Da gibt es mindestens zwei sehr brenzlige Szenen in einer Linkskurve. Die bekommt er wirklich gerade noch so. Der ist da schon hart auf der letzten Rille unterwegs gewesen, oder?
Ja klar, muss er auch. Also so einen Riesenunterschied machten die 6 Zentimeter dann doch nicht. Die anderen sind auch sehr, sehr gute Abfahrer. Auch der Moritz gehört zu den Besten. Aber um den Vorteil dann auch ausspielen zu können, muss er natürlich an die Grenzen gehen. Und das hat man dort ganz klar gesehen.
Gerolf hat ganz am Anfang versprochen, dass wir auch auf die UCI zu sprechen kommen. Und da gibt es auch tatsächlich was zu sagen, weil ohne die wäre das so vielleicht auch gar nicht denkbar gewesen. Ne?
Also sie sind, glaube ich, im Vorfeld nicht mit einbezogen worden. Dafür spricht ja auch irgendwie dieses Statement, was sie dann so hinterher rausgegeben haben. Und das ist dann schon so eine Sache auf Messerschneide, muss man sagen. Es gab einige Fälle, wo sich Fahrer mit irgendwie neuem Material oder neuen Konstruktionen ins Rennen getraut haben, die dann just einen Tag später verboten worden sind, weil sie Glauben der UCI, dass da Chancengleichheit herrschen muss und dass so ein Rad möglichst einfach sein und einfach funktionieren muss, eben entgegensprechen. Und hier fand ich es jetzt doch recht überraschend. Ich habe eigentlich mit einer sofortigen Sanktion gerechnet, dass die UCI aber gesagt hat, nein, das ist innerhalb des Reglements und solange da bestimmte geometrische Randbedingungen erfüllt sind und der Sattel an der Position ist, die nicht so weit vorne ist, dann passt es.
Hat man sich vielleicht auch nicht getraut, den Sieger zu disqualifizieren?
Hinter die Kulissen kann man nicht gucken, aber ja, kann eine Rolle gespielt haben.
These, die UCI spielt schon vorher eine Rolle. Denn vorher gab es doch eine bestimmte Abfahrtshaltung, die besonders aerodynamisch war und besonders schnell war. Und die ist ja verboten worden. Und ist nicht die Einführung dieser Sattelstützenlösung jetzt eine Reaktion darauf?
So betrachtet absolut, natürlich. Also es gab diese sogenannte Super-Tuck-Position, dass sich Fahrer auf das Oberrohr gesetzt haben und sich dann ganz flach hinter den Lenker geduckt haben und dann teilweise dabei noch getreten haben. Diese Sitzposition ist verboten worden aus Sicherheitsgründen. Damit konnte man sich einen Vorteil verschaffen, ähnlich wie mit dieser Sattelstütze, tieferer Schwerpunkt, bessere Aerodynamik. Aber das hatten halt nicht alle Fahrer so gut im Griff, beziehungsweise die UCI hatte ein bisschen Sorge, dass die Radkontrolle dabei leidet und es vielleicht vermehrt zu Stürzen kommt. Und deswegen schreiben sie jetzt vor, wie man auf dem Fahrrad zu sitzen hat, nämlich dass das Gesäß entweder auf dem Sattel oder im Freien sein muss.
Ah, das finde ich interessant. Ja. Und Alaphilippe ist, glaube ich, auch häufig so runtergefahren.
Oft, ja, genau. Ja. Chris Froome kennt man das auch. Der hat da auch einige große Siege rausgefahren mit dieser Position. Und diese Sattelstütze ist eine Reaktion darauf. Man nähert sich so einer Position ein bisschen weit an, ohne sein Gesäß aus dem Sattel zu nehmen und damit so ein bisschen konform zu gehen. Es gibt noch einen zweiten Grund, warum die UCI vorher eine Rolle spielt. Normalerweise sind Prototypenteile, also Sachen, die jetzt irgendwie gebastelt sind, in Rennen verboten. Es müssen Sachen gefahren werden, die serienmäßig hergestellt und auch verkauft werden. Solche versenkbaren Sattelstützen gibt es noch nicht lange in dem Maß, dass sie in Rennräder eingebaut werden. Also Rennräder haben eine relativ schlanke Sattelstütze, 27,2 ist da das Standardmaß. Und die vom Mountainbike bekannten Sattelstützen waren oft dicker. Die hatten meist 31,6 oder noch dicker. Und diese schlanken Stützen gibt es noch nicht lange. Und jetzt gibt sie eben serienmäßig. Und der Matej Moric hat eine handelsübliche Mountainbike-Sattelstütze in diesem Durchmesser an sein Rad eingebaut.
Und die Rolle der UCI dabei ist, dass die UCI diese handelsübliche Mountainbike-Sattelstütze schon für Mountainbike-Rennen freigegeben hatte?
Nein, es ist einfach ein serienmäßig und im Handel erhältliches Teil. Und das ist Vorschrift, dass nur solche Teile an den Rädern verbaut werden dürfen.
Dann haben wir hier also ein Beispiel dafür, dass der Radsportverband die Spielregeln ändert und dann daraufhin auch sofort auf technischer Ebene reagiert wird. Wenn ich sage Beispiel, liegt die Vermutung ja nahe, dass es sowas schon mal gegeben hat, oder?
Ja, da gibt es einige Beispiele. Also das sehr prominent oder zumindest technisch tiefgreifend, würde ich sagen, waren so Federungen an Rennrädern. Das war mal ein ganz großes Ding Anfang der 90er, besonders bei den Kopfsteinpflaster-Klassikern, allen voran Paris-Roubaix. Und das fing an mit Federgabeln und 2 Jahre später waren dann sogar schon die ersten vollgefederten Rennräder dabei. Und mitunter haben gefederte Räder dort in manchen Jahren die ersten 3 Plätze eingefahren. Und dem hat die UCI dann einen Riegel vorgeschoben und hat aktive Federungen an Rennrädern verboten. Mit Argumenten wie, das Fahrrad muss ein möglichst einfach gehaltenes und einfach zu wartendes Teil sein. Das Argument der Chancengleichheit kam da schon mal auf. Und so Sachen gibt es immer wieder mal in der Geschichte des Radsports. Also auch aerodynamisch so Verkleidungen, die mal eine Zeit lang erlaubt waren oder womit sich ein Hersteller an die Öffentlichkeit gegangen ist und damit angetreten ist und die dann kurze Zeit später verboten worden sind und nicht mehr benutzt worden dürfen.
Gilt dieses Federungsverbot immer noch?
Das ist ganz schwer zu sagen. Also diese Regeln, die sind, ich glaube, auch bewusst oft so ein bisschen schwammig ausgelegt. Ne? Das kann man so und so interpretieren. Und also ein vollgefedertes Rennrad jetzt so wie ein Mountainbike konstruiert ist, an den Start zu schieben, damit würde man aus dem Startblock gejagt, da bin ich mir sicher. Andererseits gibt es funktionierende Federungen bei Rennrädern inzwischen wieder. Also das Specialized Roubaix ist so ein Beispiel, wo jetzt die aktive Federung nicht in der Gabel unter dem Rahmen sitzt, sondern obendrauf zwischen Vorbau und Rahmen. Hat im Grunde den gleichen Effekt, nur dass das Fahrrad halt mithoppelt und nicht nur das Vorderrad. Die ist nicht verboten. Also das Ding wird gefahren und wird verkauft und damit sind auch schon Siege bei Paris-Roubaix eingefahren worden. Und so ganz durchsichtig ist es nicht immer.
Aber der angebliche Motor von Cancellara, der ist verboten.
Der ist definitiv verboten, ja.
Was mich noch interessieren würde, Moric hat auch nach dem Rennen gesagt, das wird jetzt überall eingesetzt. Alle Fahrer werden das irgendwann nutzen. Siehst du das auch? Oder denkst du, naja, wenn es hier um Abfahrten geht vielleicht, aber wie du sagst, weiß ich nicht, Ortkategorie, da wird es wahrscheinlich nicht eingesetzt.
Ja, also es ist schon eine Frage der Etappe, sage ich mal, wo eine Abfahrt wirklich wichtig ist. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass da einige darauf zurückgreifen werden, vielleicht sogar in nicht allzu weiter Ferne alle Fahrer, weil sich doch gezeigt hat, wer ein guter Abfahrer ist, kann da einiges an Zeit rausholen und das kann rennentscheidend sein. Nicht nur bei so einer Etappe, wo jetzt kurz vorm Ziel nochmal so eine entscheidende Abfahrt kommt, sondern auch bei schweren Bergetappen, wo lange Abfahrten dazu führen können, dass große Lücken gerissen werden. Auch da kann sowas absolut einen Vorteil bringen, ja.
Kommt dann in den Schalthebel so ein Knopf, dass ich das runterfahre oder muss ich immer am Popo drücken?
Das ist sehr wahrscheinlich. Also es gibt ja bei Gravelbikes ist es mitunter schon manchmal serienmäßig verbaut, so ein absenkbares Teil. Und da gibt es von der Firma SRAM, die da auch eine elektrische Schaltung bastelt mit Knöpfen dran. Die machen das tatsächlich so, dass ich das mit den Schaltknöpfen bedienen kann und dann hoch und runter fahren kann.
Moric hat Gripshift am Unterlenker gehabt. Also so eine Art Grip Shift. Also unter den Hintern muss da, glaube ich, niemand mehr fassen, aber das Rennen.
Muss ja nicht schlecht sein.
Das kannst du gerne oft machen, wenn du das möchtest, aber das Renngeschehen ist das eine. Das andere ist ja die technische Entwicklung, weil du hast ja gesagt, das ist am Ende ein Mountainbike-Bauteil gewesen, was da reingebaut wurde. Nun sind ja gerade Profimaschinen hochgezüchtete Rennräder mit aerodynamischen Sattelstützen und was weiß ich nicht alles. Was passiert denn jetzt in den Fahrradfirmen?
Ja, da werden natürlich die Köpfe rauchen. Ja, die haben das jetzt gesehen und haben gesehen, okay, das gibt einen Wettbewerbsvorteil und wir sollten das auch tun. Und dem steht ein was Wichtiges entgegen. Diese absenkbare Sattelstütze muss zumindest nach derzeitigem Stand der Technik rund sein. Und bei ganz, ganz wenigen Rennrädern sind, oder zumindest High-End-Rennrädern, sind runde Sattelstützen verbaut. Moritz hat eines dieser wenigen Modelle oder konnte auf eines zurückgreifen. Da muss man sich jetzt Gedanken machen. Ja?
Also, warum muss das denn rund sein?
Ja, weil das im Moment als Zubehörteil erhältlich ist.
Okay.
Für ganz normale Fahrräder und Mountainbikes haben in der Regel halt runde Sitzrohre oder Sattelrohre, damit man die da einfach reinstecken und austauschen kann. Und bei Rennrädern hat man jetzt oft so aerodynamische oder irgendwie komfortable D-Formen, was weiß ich. Das lässt sich nicht ohne weiteres an jedem Rad nachrüsten. Und da werden die Produktmanager und Fahrradkonstrukteure sich jetzt schon Gedanken machen. Es wird ein Wettbewerb entbrennen, denke ich. Wer wird der Erste sein? Wir haben jetzt auch serienmäßig und so weiter. Und dann.
Ja, herzlichen Glückwunsch für die Zusatzarbeit. Schöne Grüße. Ne?
Man kann das auch kritisch sehen. Das Rennrad wird natürlich weiter verkompliziert, es wird teurer und so, aber ich fürchte, man kann es nicht aufhalten.
Aber meinst du, wir werden in einem absehbaren Zeitraum, also sag ich mal so in den nächsten 2 bis 3 Jahren, Rennräder mit aerodynamischen absenkbaren Sattelstützen im Laden stehen haben oder im Online-Geschäft und die kosten einfach nochmal 800 Euro mehr oder so?
Ja, also das ist vielleicht ein bisschen knapp, so 2 bis 3 Jahre. Ich denke so, dass wir in 1 bis 2 Jahren die ersten Räder mit normalen runden Stützen, wo diese Sache nachgerüstet wird, sehen werden mit den serienmäßig verfügbaren Material, was es jetzt schon gibt. Und ich glaube auch, dass sich da jetzt schon die ersten Konstrukteure Gedanken machen, wie sich das mit dem aerodynamischen Anspruch vereinen lässt. Ja.
Und jetzt wollen wir nochmal für eine Frage nochmal die Ebene ein bisschen wechseln. Wir haben es ja hier zu tun mit einer Lösung, die aus dem einen Radbereich in den anderen so rüberschwappt. Also hier aus dem Mountainbike-Bereich kommt es ans Rennrad. Da gibt es ja noch weitere Beispiele. Also Scheibenbremsen sind von da schon gekommen. Tubeless-Technologie ist immer weiter verbreitet, auch am Straßenrad. Jetzt die absenkbare Sattelstütze, wird da noch mehr kommen?
Das ist schwer vorstellbar, aber das war es vor den versenkbaren Sattelstützen halt auch schon, ja. Und vor 10 Jahren hätte man vielleicht, oder vor 15 Jahren, hätte ich vielleicht noch demjenigen den Vogel gezeigt, der mir gesagt hätte, Scheibenbremse am Rennrad wird kommen. Von daher, wahrscheinlich wird da noch mehr kommen auch, ja. Ich weiß bloß noch nicht was.
Gepäckträger.
Ja, so ein Gepäckträger, wie du den an deinem Mountainbike hast.
Oder Stollenreifen.
Ja, irgendwie sowas, genau. Wo man jetzt sagen würde, nee.
Na gut, für so Gravel-Rennen oder so hier, ne, könnte schon durchaus, naja. Jetzt haben wir hier fast 19 Minuten schon über dieses Thema gesprochen und auch über die Folgen, die es möglicherweise noch haben könnte. Aber sind wir mal ganz ehrlich, stellen die Kardinalfrage ganz am Ende dieses Gesprächs. Hätte er nicht vielleicht auch ohne diese absenkbare Sattelstütze gewonnen?
Er hätte zumindest gewinnen können. Er ist ein sehr, sehr guter Abfahrer und er hat gezeigt, dass er stark genug ist, auch am Ende da vorne mitzufahren. Aber es wäre mindestens mal deutlich knapper geworden.
Und es war schon sehr knapp, muss man auch sagen.
Es war ein Solosieg, das muss man schon sagen.
Ja, aber sie waren dann nicht so weit weg.
Sie waren nicht weit weg, aber knapp ist ein Sprintfinale und das war es nicht.
Nee, ja.
Aber ich denke, es wäre ohne diesen Vorsprung, den er da rausfahren könnte, zu einem Sprintfinale gekommen und dann wäre es mehr oder weniger Glückssache gewesen. Wer ist dann noch dabei in der Gruppe? Wer hat nach 300 Kilometern noch die Beine und wer ist zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort? Und ja, die Wahrscheinlichkeiten wären geringer.
Der Weltradsportverband UCI verbietet eine bestimmte Abfahrtshaltung und schwupps baut sich jemand an sein Fahrrad eine versenkbare Sattelstütze und gewinnt damit Mailand Sanremo. So ist es passiert in diesem Jahr. Matej Mohoric vom Team Bahrain Victorious hat das getan und Jens Klötzer ist danach zu uns ins Studio gekommen und hat bei geöffnetem Fenster mit Vogelgezwitscher mit uns darüber gesprochen. Ich habe einiges gelernt, Christian wahrscheinlich auch. Wir sagen vielen Dank.
Ich sage auch danke.
Und ich gehe jetzt wieder zurück auf meinen Bürostuhl und fühle mich so ein bisschen wie ein Mailand-Sanremo-Sieger, wenn ich ihn runterstelle.
Ja, und dann musst du nur noch versuchen, ob du die Kurve schneller kriegst, ob du die schneller nehmen kannst.
Oder die Treppe runter vielleicht sogar. Na, das würde ich vielleicht ohne Helm nicht machen.
Das war ein Ausblick in die Zukunft. Das gefederte, das vollgefederte Rennrad kommt nämlich doch. You heard it here first.